Herzlich willkommen zu My Podcast, ein Voestalpine Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Voestalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch My Podcast begleitet sie Silvia Reim.
Herzlich willkommen zu einer Spezialepisode von My Podcast. Erst letzte Woche erfolgte am Voestalpine Standort in Linz der offizielle Spatenstich für HyForce Melt, die weltweit erste industrielle Demonstrationsanlage. Sie verbindet zwei innovative Prozesse: eine wasserstoffbasierte Direktreduktion für ultrafeine Eisenerze und einen elektrischen Schmelzprozess. Die Inbetriebnahme ist bis Ende 2027 geplant. HyForce Melt ist damit das in Österreich größte Forschungsprojekt für den Klimaschutz. Mit GreenTech Steel hat die Voestalpine einen klaren Stufenplan zur Transformation ihrer Stahlproduktion. Der Plan ist modular aufgebaut, aber das langfristige Ziel ist klar: eine Stahlproduktion mit Net Zero CO2-Emissionen bis 2050. Dafür forscht der Konzern bereits an unterschiedlichen neuen Verfahren und investiert in Pilot- und Demonstrationsprojekte wie eben HyForce Melt. In Folge 28 werden alle Inhalte, die in My Podcast zum Thema Green Textil bereits erzählt wurden, kompakt für Sie zusammengefasst. In dieser Episode widmen wir uns dem Thema Green Textil. Damit bezeichnet die Voestalpine jenen Plan zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung, der einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leistet. Die Voestalpine ist der größte Verursacher von CO2-Emissionen in Österreich. Die Dekarbonisierung hat daher höchste Priorität für den österreichischen Stahlerzeuger. Warum das so ist, hat Vorstandsvorsitzender Herbert Eibensteiner in der Folge 3 von My Podcast im September 2023 erklärt.
Das ist natürlich ein wichtiger Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Und wenn man sagt, 30%, 4 Millionen Tonnen CO2-Einsparung, bedeutet das schon in einem Land wie Österreich, das im Jahr 80 Millionen Tonnen etwa emittiert, das sind einfach 5%.
Aber was heißt das für die Voestalpine konkret, Herr Eibensteiner?
Das bedeutet für uns einen klaren Plan für diese Dekarbonisierung. Und über diesen ersten Schritt möchten wir heute im Besonderen sprechen. Wir möchten ab 2027 die ersten zwei Hochöfen in Linz und in Donauwitz durch eine grünstrombasierte Elektroofentechnologie ablösen. Das bedeutet für uns eine Produktion dann von etwa 2,5 Millionen Tonnen CO2-reduziertem Stahl pro Jahr. Und besonders wichtig ist auch, dass wir mit diesem ersten Schritt eine Senkung der CO2-Emissionen um 30% erreichen können. Das Investitionsvolumen für diesen ersten Schritt ist rund 1,5 Milliarden Euro.
Im März 2023 hat der Aufsichtsrat der Voestalpine grünes Licht für eine Investition in die Dekarbonisierung gegeben. 2023 fanden in Linz und in Donauwitz die beiden Spatenstiche für den Bau der Elektrolichtbogenöfen statt. Das Unternehmen begann 2024 mit dem Bau von zwei Elektrolichtbogenöfen, sogenannten ERFs. 2027 gehen je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donauwitz in Betrieb. Die Integration der beiden grünstrombetriebenen Elektrolichtbogenöfen in die Stahlproduktion ermöglicht energieintensive Prozesse zu elektrifizieren. In Linz werden 1,6 Millionen Tonnen grüner Stahl produziert, während in Donauwitz 850.000 Tonnen hergestellt werden. Im Gegensatz zum LD-Verfahren, dem sogenannten Linz-Donauwitz-Verfahren, bei dem Kohle und Koks als Reduktionsmittel verwendet werden, kann der ERF ohne fossile Energieträger betrieben werden. Abhängig von den Qualitätsanforderungen wird eine Mischung aus Schrott, flüssigem Roheisen, grünem Stahl und HBI, sogenanntem Hot Briquetted Iron, verwendet. Das benötigte HBI bezieht die Voestalpine hauptsächlich über ihre Direktreduktionsanlage in Texas, USA, an der das Unternehmen noch einen 20-prozentigen Anteil hält. Herr Eibensteiner, warum ist es Ihnen wichtig, die voestalpine Qualitätsstrategie weiterfahren zu können?
Wir sind der Meinung, grüner Stahl hat vielleicht von 2025 bis etwas nach 30 etwas Besonderes. Aber wenn alle umgestellt haben, gibt es keinen USP mehr beim grünen Stahl. Der USP kann dann nur mehr sein, dass der Fokus, der strategische Fokus weiterhin auf diesen hochwertigen, hochqualitativen Stellen auch liegt. Und das ist uns wichtig, dass das auch langfristig so bleibt, weil wir natürlich jetzt in Anlagen investieren, die jetzt 30, 40 Jahre im Betrieb sein werden. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass der Rohstoffmix auch tatsächlich passt.
Ab 2030 plant das Unternehmen, zwei weitere Hochöfen in Linz und Donauwitz zu ersetzen und in Linz in einen weiteren Elektrolichtbogenofen zu investieren. Das Unternehmen forscht bereits an neuen Verfahren und investiert in Pilotprojekte, um das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu erreichen. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Wasserstoffpilotanlage H2Future in Linz, die große Mengen an grünem Wasserstoff produziert und verwendet. Am Standort Donauwitz gibt es auch Versuchsanlagen, die Erze mit Hilfe von Wasserstoff direkt reduzieren, um eine CO2-neutrale Stahlerzeugung zu ermöglichen. Der genaue Plan bis 2030 steht. Dennoch lassen Sie sich Handlungsalternativen für zukünftige Dekarbonisierungsmaßnahmen offen. Warum?
Unser Weg ist einer, der sozusagen maximale CO2-Reduktion, aber auch ein gutes Management des Risikos dieser Investitionen verbindet.
Die voestalpine hat sich seit langem als Vorreiter im Umwelt- und Klimaschutz in der Stahlindustrie etabliert. In den vergangenen 10 Jahren wurden über 2,4 Milliarden Euro für diese Zwecke investiert. Seit 2022 bietet das Unternehmen all seine Flachstahlprodukte mit einem reduzierten CO2-Fußabdruck an, einschließlich Elektrobänder für Windenergieanlagen und hochfeste Stähle für den Leichtbau in der Automobilindustrie. Dies wird durch den Einsatz innovativer Rohstoffmischungen und effizienterer Prozesse ermöglicht. Auf diese Weise kann die voestalpine den wachsenden Bedarf im Hochqualitätssegment ihrer Kunden decken und gleichzeitig schon heute einen Beitrag zu den globalen Klimazielen leisten. Das Unternehmen hat ein klares Ziel vor Augen: die Führungsposition in der klimafreundlichen und CO2-neutralen Stahlproduktion.
Für uns eigentlich sehr erfreulich als voestalpine, auch positiv für alle unsere Mitarbeiterinnen. Und Sie können sich auch vorstellen, dass die Mitarbeiter sich auch ganz intensiv in diese Projekte auch einbringen werden. Und darum bin ich zuversichtlich, dass wir diese Transformation auch sehr gut umsetzen werden können.
Die Weichen zur Erreichung der Klimaziele wurden gestellt, der Green Textil-Stufenplan steht und ist im Plan. Wie das Projekt abläuft, haben wir uns ebenso in My Podcast angehört und dazu in Folge 7 mit dem damaligen Projektleiter Kurt Satzinger und Bernhard Kaiser im Jänner 2024 gesprochen. Green Textil ist nicht nur das größte Klimaschutzprogramm Österreichs, sondern auch das umfangreichste Investitionsprogramm in der Geschichte des Konzerns. Im Herbst 2023 markierten die Spatenstichfeiern in Linz und Donauwitz den Beginn der Errichtung der Elektrolichtbogenöfen, die sogenannten EAFs, was sich wiederum aus Electric Arc Furnaces ableitet. Damals sprachen wir darüber, wie und wann diese bahnbrechenden Arbeiten bereits begonnen haben. Meine Gäste in der 7. Folge, Kurt Satzinger und Bernhard Kaiser, haben uns die Besonderheiten des Projekts Green Textil und des Investitionsprogramms Transmet erläutert. Green Textil ist ja vom Begriff her den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen bestimmt schon vertraut. Die Spatenstichfeier war im Oktober 2023. Herr Satzinger, schauen wir uns nochmal an, welche Gründe waren denn ausschlaggebend, um dieses Programm überhaupt zu starten?
Damit man es ganz einfach macht, ja, der Kundendruck. Der Kundendruck ist in den letzten Jahren irrsinnig stark geworden nach Stahl mit reduzierten CO2-Fußabdruck. Und zu Beginn war dieser Kundendruck ja noch nicht so spürbar. Da hat man gemerkt, da kommt etwas auf uns zu, da müssen wir uns genauer damit auseinandersetzen. Und Schritt für Schritt in einem relativ kurzen Zeitraum ist es aber dann passiert, dass wir gemerkt haben, das ist den Kunden wirklich wichtig. Kunden sind auch bereit, dafür zu zahlen. Ja, das ist ja etwas ganz Außergewöhnliches. Die bekommen ja schlussendlich das gleiche Produkt, ja, nur mit weniger CO2. Das ist ein Change im Mindset gewesen, der ja eigentlich unvorstellbar bis zu diesem Zeitpunkt gewesen ist. Und dann ist noch dazu gekommen, es hat verschiedene Regulative gegeben und die sind so seit 2019 auch wirklich implementiert worden und sind schlagend geworden, wo man ganz genau merkt, wir müssen das CO2 dauerhaft einsparen. Ja, das ist jetzt nicht nur ein kurzer Hype, sondern das ist wirklich ein Trend, den wir da mitmachen wollen und müssen. Damit haben wir auch die Entscheidung besser treffen können, dass wir langfristig wenig CO2-Zertifikate haben. Diese CO2-Zertifikate, die wir zur Verfügung haben, irrsinnig teuer sein werden und wir unseren Kunden ein Material zur Verfügung stellen müssen, das die Anforderungen erfüllen kann, die an uns gestellt werden.
Herr Kaiser, meine Frage jetzt an Sie. Wir sprechen da einerseits von einem Investitionsprogramm, aber auch andererseits von einem Projekt. Was ist denn der große Unterschied? Worin unterscheidet sich denn ein Programm von einem Projekt?
Ja, im Endeffekt ist es so, dass viele einzelne Projekte ein Programm ergeben. Unser Investitionsprogramm besteht aus 20 selbstständigen Einzelprojekten. Das größte ist mit Sicherheit die EF-Kernanlage, der Electric Arc Furnace selbst. Aber darüber hinaus gibt es viele andere große Projekte, wenn ich an die Hochspannungsversorgung denke, die für sich eigentlich schon ein riesen Jumbo-Projekt sind. Ja, diese 20 Projekte haben wir vereinigt in unserem Investitionsprogramm. Die sind ganz eng miteinander verzahnt, sei es terminlich, sei es auch technisch. Unser Technikvorstand hat, der Helmut Gruber hat beim Kickoff von unserem Investitionsprogramm den Begriff des Getriebes geprägt und das trifft es eigentlich perfekt auf den Punkt. Jedes einzelne Projekt muss bei uns in das andere reingreifen, ideal verzahnt miteinander sein und nur dann funktioniert letztendlich die Umsetzung vom gesamten Investitionsprogramm. Da sind wir auf einem guten Weg letztendlich und wir im Programm haben genau die Aufgabe, dass wir die einzelnen Zahnräder letztendlich steuern und Sorge dafür tragen, dass die Umsetzung vom Gesamtprogramm dann auch funktioniert.
Jetzt klingt das nach einer Mammutaufgabe und das ist auch eine Mammutaufgabe. Herr Kaiser, ich nehme an, das ist auch eine extreme logistische Herausforderung, oder?
Absolut, ja. Ich habe ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgenommen, damit man ein bisschen eine Idee kriegt, wie groß das ganze Programm dann wirklich ist. Also wenn jetzt rein mal den Stahlbau hernehmen, den was wir bis 2027 verbauen werden, sind das 23.500 Tonnen, die wir verbauen. Dass man das ein bisschen greifen kann, voll getankter und aufgeladener Jumbo-Jet, Boeing 747 hat 400 Tonnen. Das heißt, wir reden von einem Gesamtgewicht von 60 Jumbo-Jets, die was wir letztendlich stahlbaumäßig verbauen. Wir haben 16.000 Quadratmeter Dachfläche, haben 34.000 Quadratmeter Fassadenfläche, die wir bis 2027 richten. Das allein ist eine Fläche von 5 Fußballfeldern, wenn man rein die Fassade hernimmt. Massivbau. Wir werden 67.000 Kubikmeter Beton verbauen. In einem Betonmischer, in einem herkömmlichen, haben 8 Kubikmeter Platz. Das heißt, es sind 8.375 Betonmischer, die wir letztendlich in die Erde bringen bei uns in Linz. Das wäre eine Strecke von Linz nach Gmunden, wenn man die aneinanderreihen würde. Also unglaubliche Dimension auch für uns. Wir sind es zwar gewohnt, dass wir große Projekte machen, aber absolute Mammutaufgabe, wie Sie gesagt haben. Das kann nur deswegen funktionieren, weil wir optimal unterstützt werden von sämtlichen internen Abteilungen, die sich bei uns mit einer Projektumsetzung auseinandersetzen, aber aufgrund von unseren externen Partnern. Wir haben bis dato sage und schreibe 235 externe Partner beauftragt, arbeiten mit ihnen auf Augenhöhe zusammen und das wird genau letztendlich entscheidend sein, dass wir das Ganze auch gut umsetzen können.
Das sind unglaubliche Zahlen, die Sie da präsentieren. Herr Satzinger, meine nächste Frage. Jetzt schauen wir mal vielleicht zum Standort Donauwitz. Da wird ja gerade ein Elektrolichtbogenofen gebaut. Ist das eigentlich ein völlig getrenntes Investitionsprogramm?
Ja, ist es. Es gibt viele Gründe, warum es sinnvoll ist, dass man das so macht. Wir haben aber sehr ähnliche Herausforderungen, ja. Und es führt dazu, dass wir hier eng abgestimmt sind. Wir sind im regelmäßigen Austausch miteinander, um einfach Dinge ähnlich zu bearbeiten, ja, auch Lessons learned gleich umsetzen zu können, je nachdem, wer halt früher dran ist bei den einzelnen Projektphasen. Und von dem her ist es ein Miteinander, aber es ist trotzdem getrennt voneinander bearbeitet.
Wie groß ist denn eigentlich Ihr Team?
Unser Kernteam in Linz erstreckt über mehrere Unternehmensbereiche und umfasst ca. 50 Leute. Insgesamt, wenn ich jetzt dann an die 20 Einzelprojekte denke, dann arbeiten ca. 250 Kolleginnen an der Umsetzung von den 20 Projekten. Ja, in Summe haben wir von den Fachgewerken eigentlich alles mit dabei, was man braucht. Also sämtliche technische Disziplinen, Einkauf, Marketing bis hin zur Produktqualität und zu den Umweltspezialistinnen decken wir eigentlich alles ab.
Herr Kaiser, das Projekt ist am Standort Linz in vollem Gange. Da haben wir schon drüber geredet. Wir haben schon gehört, was da alles geschehen ist. Jetzt wollen wir mal nach vorne schauen. Wie geht's denn weiter? Was sind denn so die nächsten Schritte der Dekarbonisierung in Linz?
Ja, der nächste Schritt in unserem Dekarbonisierungsplan ist der RF2. Also im Anschluss am RF1 können wir dann relativ einfach einen zweiten Elektrolichtbogenofen hier am Standort Linz auch errichten. Der zweite EF ist bei uns schon mitkonzipiert, mitgedacht und von der Versorgung schon vieles mit berücksichtigt. Das wird uns dann im Endeffekt Zeit sparen, aber natürlich auch Geld sparen. Der EF2 wird dann den Hochofen 6 ablösen können und somit den zweiten kleinen Ofen dann außer Betrieb setzen.
Für die Dekarbonisierung der Stahlindustrie braucht man ein anderes Sourcing. Stichwort Strom. In der 9. Folge haben wir auch das Thema Rohstoffe behandelt und die Herren Maceko und Breselmeier aus der Rohstoffbeschaffungs GmbH gefragt, wie sich die Rohstoffbeschaffung im Rahmen von GreenTech Steel verändern wird.
Ja, also die Dekarbonisierung in der Stahlindustrie ist sicher eines unserer ganz großen Themen zurzeit und auch noch für längere Zeit. Hier wird sich das Sourcing gravierend verändern. Das betrifft Eisenerz, das betrifft aber auch Kohle und Koks, die über die Zeit einfach weniger werden, wo der Bedarf sich verringern wird. Und ja, bei Schrott, bei HBI und auch bei Energie gehen wir davon aus, dass die Wichtigkeit steigen wird und dass sich auch gravierende Mengensteigerungen ergeben werden. Man braucht also insgesamt ein anderes Sourcing-Konzept für Rohstoffe.
Herr Breselmeier?
Für diese nachhaltige Veränderung unseres Sourcing-Konzepts haben wir ein umfassendes Projekt aufgesetzt, das sich mit dieser strategischen Veränderung auseinandersetzt, gemeinsam mit unseren Bedarfsträgern. Das ist uns sehr wichtig, weil die Bedarfsträger sind diejenigen, die unsere Bedarfe spezifizieren, am Ende auch ihr Erfolg über die Rohstoffe und Energien dann auch sehr stark determiniert wird. Und mit diesem Projekt wollen wir dieses zukünftige Sourcing sicherstellen. Unsere Sourcing-Strategie wird also die Inbetriebnahme der ersten Elektroöfen 2027, aber auch die darüber hinausgehenden nächsten Schritte in der Dekarbonisierung bis 2035 bestmöglich unterstützen.
Das wird natürlich für die Zukunft besonders wichtig sein, denn Sie haben schon angesprochen, die Dekarbonisierung wird ja auch das Sourcing verändern. Herr Maceko, welche Veränderungen stehen denn da wirklich ganz konkret bevor?
Also die Veränderungen und damit verbundenen Herausforderungen ziehen sich quer über die Palette der Rohstoffe und Energien. Aber insbesondere wird es betreffen die Versorgung mit HBI und mit Schrott und auch mit Strom. Also hier rechnen wir mit deutlichen Bedarfssteigerungen, nicht nur bei uns, auch bei unseren Mitbewerbern.
Ich würde mir auch gerne das Thema Strom natürlich anschauen, denn der Betrieb der Elektrolichtbogenöfen braucht ja ein Vielfaches an Strom. Herr Breselmeier, woher kommt denn der dann?
Um etwas auszuholen, der Strom wird nicht von heute auf morgen massiv auf einmal steigen, sondern wird stufenweise steigen, indem die EAFs hochgefahren werden, indem die EAFs einen Ramp-up verfolgen und das ist gut begleitbar. Der Strom dafür ist im Volumen verfügbar, Die Herausforderung wird mit Sicherheit die Erzeugung und die Bereitstellung von grünem Strom, vor allem wettbewerbsfähigen Strom sein. Durch den sukzessiven Wegfall der Hochöfen entsteht aber eines, nämlich dass die Kuppelgase, die wir heute sehr effizient verwerten, für die Eigenstromerzeugung fehlen werden und dass wir hier sozusagen damit umso mehr zukaufen müssen. Energie ist und wird ein wichtiges Kostenelement sein und daher haben wir einen sehr starken Fokus auf das Thema Strom- und Gasbezug.
Sie haben es am Anfang des Gesprächs schon erwähnt, es werden Erz, Kohle und Koks bei den ERFs nicht mehr gebraucht, dafür aber umso mehr HBI und Schrott. Herr Maczeko, können Sie uns das auch ausführlicher erklären und vor allen Dingen natürlich auch, welche Herausforderungen sehen Sie denn da auf uns zukommen?
Ja, zunächst muss man mal festhalten, dass im überwiegenden Teil der Welt Eisenerz und Kohle auch weiterhin die Basis für die Stahlproduktion bilden werden. Wir gehen also hier in Europa gewissermaßen einen anderen Weg, einen Weg in Richtung Dekarbonisierung. Da aber in anderen Teilen der Welt Eisenerz, Kohle, wie gesagt, nach wie vor hoch im Bedarf bleiben und bei uns auch nur eine langsame Ausphasung erfolgt, müssen wir auf diesen Gebieten sehr, sehr fit bleiben, auch noch über die nächsten Jahre, solange wir diese Rohstoffe auch zumindest noch in unseren hybriden Stahlwerken benötigen werden.
Es wurde bereits mehrfach erwähnt. Was bedeutet HBI genau und wie wird es hergestellt?
Bei HBI, das ist Hot Briquetted Iron, also wir sagen auch Eisenschwamm zu diesem Produkt. Das ist ein sehr hochwertiges Material. Man kann es etwas vergleichen mit dem Roheisen, das heute aus den Hochöfen kommt, in den Hochöfen produziert wird. Ein sehr hochwertiges Material, das auch notwendig ist für die Erstellung von hochwertigen Endprodukten bei uns in der Voestalpine. Das Material beziehen wir heute aus Texas, wo wir auch selbst ein Projekt entwickelt haben, investiert haben. Wir sind mittlerweile dort 20% Eigentümer und haben uns auch bei der Gelegenheit vertraglich Mengen langfristig abgesichert, um unsere eigenen Bedarfe dann zu decken. Das alleine wird nicht reichen. Wir brauchen dann zusätzliches Material und heute sind wir dabei, die Gelegenheiten zu finden in der Welt, die Projekte, die dann solches Material für uns auch anbieten können. HBI wird auch zur Kompensation von Schrott benötigt, wenn von diesem zu wenig verfügbar ist. Aber grundsätzlich wird es den Erhalt der Qualität unserer Produkte sichern, wenn weniger eigenes Roheisen dann zur Verfügung stehen wird.
Herr Preselmeier, das Thema Schrott ist ein großes, sicher auch eine große Herausforderung. Bleiben wir vielleicht beim Thema Schrott.
Der Schrott ist ein entscheidender Faktor zur Erreichung der Klimaziele. Schrott gewinnt als Inputmaterial damit an Bedeutung. Wir werden über den Zeitverlauf 50-100% mehr Schrott benötigen, im speziellen hochqualitativen Schrott. Und es ist damit absehbar, nachdem der Mitbewerb dieselben Bedarfsentwicklungen hat, wie wir es haben, dass wir in Europa eine Unterdeckung erreichen werden von hochqualitativem Schrott. Wir gehen in etwa von 15% des Schrottes, der heute aus Europa abfließt, aus. Das sind in ungefähr 15 Millionen Tonnen im Jahr. Zum Beispiel über Grauexporte von Fahrzeugen außerhalb der EU. Diese Mengen werden wir in Europa brauchen in Zukunft. Wir müssen diese Mengen sichern und wir müssen damit auch unsere Rohstoffe in Europa sichern. Dazu ist es wichtig, dass wir auch die entsprechende Political Awareness schaffen. Schrott ist heute zum Beispiel nicht im Critical Raw Materials Act der EU verankert. Das heißt, dieses Material kann abfließen und das ist nicht im Sinne der europäischen Produktion und Industrie gesichert. Hier müssen wir Awareness schaffen und daran arbeiten wir.
Also ich merke, dem Team der Rohstoffversorgung stehen auch weiterhin herausfordernde Zeiten und spannende Zeiten bevor. Es wird auch weiterhin eine zentrale Rolle spielen und auch in Zukunft ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Voestalpine sein. Ein Projekt wie Greentech Steel muss auch finanziert werden. In der 16. Folge von My Podcast haben wir mit Günter Pastl über die Finanzierung der Nachhaltigkeitsprojekte, unter anderem Greentech Steel, in der Voestalpine gesprochen. Im Herbst 2024 hat die Voestalpine als erstes europäisches Unternehmen die grüne Anleihe begeben. In der 16. Ausgabe von My Podcast im Oktober 2024 haben wir uns die Hintergründe der Finanzierung in der Voestalpine von Günter Pastl erklären lassen und wie die Finanzierung der Voestalpine aufgestellt ist. Der Stahl- und Technologiekonzern befindet sich ja mitten in einem großen Transformationsprozess der Dekarbonisierung der Stahlerzeugung. Kann sich der Konzern das überhaupt leisten? Und wenn ja, wie?
Günter Pastl, der Leiter der Abteilung Group Treasury, hat uns dazu die Details erläutert.
Die Strategie der Voestalpine hat ja im Wesentlichen zwei Schwerpunkte, und zwar wertsteigendes Wachstum und die grüne Transformation. Über Green Textil, also das Programm zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung an den Standorten Linz und Donauwitz, haben wir ja schon mehrere Podcast-Ausgaben gemacht. Das sind wirklich bedeutende Investitionssummen. Wie viel wird denn die Dekarbonisierung der Voestalpine insgesamt kosten?
Also insgesamt, ich glaube, das ist noch in weiter Zukunft, aber wir haben ja einen Stufenplan der Dekarbonisierung und möchte mal über die erste Stufe sprechen, weil die schon sehr konkret ist, und hier wird geplant, 1,5 Milliarden etwa in diese Dekarbonisierung zu investieren.
Also eine gewaltige Summe. Herr Pastl, Sie sind ja für die Liquidität verantwortlich, also dass das Geld auch fließt. Können Sie diese Geldmittel zur Verfügung stellen und wie kann sich die Voestalpine das wirklich leisten?
Ja, tatsächlich, 1,5 Milliarden ist schon eine ordentliche Summe. Dennoch muss man diese Summe auch in Relation, glaube ich, zur Größe der Gesellschaft sehen. Leisten werden wir uns das können oder müssen wir uns auch leisten können. Aber damit es gelingt, sind schon einige Voraussetzungen notwendig. Und ich glaube, die erste Voraussetzung ist einmal eine gesunde Bilanzstruktur, eine solide Bilanzstruktur. Und ich glaube, hier haben wir in den letzten Jahren gute Vorarbeit geleistet. Der Konzern hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entschuldet und hat eine sehr, sehr gute Bilanzstruktur, auf der man es aufsetzen kann mit neuen Investitionen. Zweiter Punkt, der wesentlich ist, dass auch die Geschäfte weiterhin gut laufen und viel Geld in diesen Topf hineinkommt. Man spricht von diesem Cashflow, der generiert wird, der dann direkt verwendet werden kann für diese Investitionen. Und der dritte Punkt, dann kommen wir ins Spiel, ist das, was dann noch fehlt. Für diese 1,5 Millionen wird dann finanziert. Das ist, wie gesagt, dann unser Part, dass wir uns um diese Finanzierungen kümmern.
Die Voestalpine hat im Herbst 2024 eine grüne Anleihe begeben. Was ist denn eine grüne Anleihe und warum hat man sie begeben?
Eine grüne Anleihe ist eine Anleihe, bei der die Mittel, die aufgenommen werden, direkt in umweltfreundliche Projekte verwendet werden. Im konkreten Fall zum Beispiel für Green Textil, für die Reduzierung von CO2-Emissionen, für den Bereich saubere Mobilität, für erneuerbare Energie, also direkt in umweltfreundliche Projekte verwendet werden. Warum gerade jetzt? Das ist halt, weil halt jetzt der Bedarf an Finanzierungen entstanden ist, daher der Zeitpunkt gerade jetzt. Und warum grün? Dazu möchte ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Sie haben zuerst angesprochen, die Dekarbonisierungsstrategie, die der Konzern getroffen hat. Dazu braucht man natürlich auch die finanziellen Mittel für diese Umsetzung dieser Strategie. Und wir haben uns vorbereitet, indem wir ein sogenanntes Green Financing Framework aufgesetzt haben und das im Juni veröffentlicht haben. Was heißt nun dieses Framework? Framework sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir jetzt grüne Finanzierungen begeben können. Diese Rahmenbedingungen sind insofern doch sehr wichtig, damit man sich sicherstellen kann, dass es sich nicht um ein Greenwashing handelt, sondern dass auch das Geld tatsächlich in umweltfreundliche Projekte investiert werden. Und dazu bedarf es eben der Einhaltung ziemlich strikter Rahmenbedingungen, die wir dann auch schriftlich niedergehalten haben.
Mhm. Wer stellt denn dann auch wirklich sicher, dass die Mittel wirklich dort auch ankommen?
Ja, wie gesagt, dieses Framework definieren wir unsere Verpflichtungen, die wir eingehen müssen. Und es gibt dann Auditoren, die das dann auch kontrollieren, ob das dann tatsächlich so erfolgt ist.
Warum wurde denn diese Anleihe 2024 begeben? Und warum hat die Voestalpine nicht bereits früher grüne Finanzierungsinstrumente genutzt?
Weil jetzt eben der Bedarf da ist und jetzt die umweltrelevanten Investitionen voll die Fahrt aufnehmen und es doch auch gewisse Mindestvolumen bedarf, damit sich auch dieser Aufwand lohnt, diese grünen Finanzierungen aufzusetzen.
Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen mehr ins Detail. Welche Rendite können denn Investoren erzielen, wenn sie die grüne Anleihe der Voestalpine kaufen?
Die begebene Anleihe hat eine Verzinsung, eine Rendite von circa 4%. Dieser Zinssatz ist jetzt etwas höher als die alten begebenen Anleihen. Das ist dadurch begründet, dass sich das allgemeine Zinsumfeld am Markt geändert hat in den letzten Jahren.
Ist das dann mehr als bei einer klassischen Anleihe ohne grünem Label, was man da bekommen würde?
Also die Bedingungen der Anleihe sind ganz gleich, egal ob grün oder nicht grün. Das Risiko, das ein Investor eingeht, ist ganz gleich. Das heißt also, die Verzinsung wird sich kaum unterscheiden, ob es grün oder nicht grün. Das Einzige, was wir erwarten, dass wir zusätzliche Investoren ansprechen, die besonderen Wert auf diese Nachhaltigkeit legen. Aber ansonsten wird die Rendite etwa gleich sein wie bei einer anderen Anleihe.
Mhm. Wer investiert denn überhaupt in Green Bonds? Wen will die Voestalpine denn ganz konkret damit ansprechen?
Also auf jeden Fall mal alle diejenigen, die Geld zum Veranlagen haben und in einem zweiten Schritt denen halt auch das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt von Bedeutung ist, für die es wichtig ist, dass ihr Geld halt in Umweltprojekte dann tatsächlich fließt. Das können nun Fondsgesellschaften sein, Pensionskassen, aber genauso Privatanleger.
Warum sollte man denn in die Voestalpine Anleihe investieren?
Ja, weil Voestalpine für Stabilität steht, für Zuverlässigkeit, also man kann gut schlafen und erwarten, dass man sein Geld auch wieder zurückbekommt und man hat zusätzlich auch das Wissen, dass dieses Geld in Projekte fließt, die der Umwelt zugutekommen. Dazu vielleicht noch zu erwähnen, dass also dieses Geld vor allem in das GreenTech-Steel-Projekt fließt und das ist doch eines der größten Klimaschutzprogramme Österreichs, bei dem durch 5% des Gesamt-CO2-Ausstoßes Österreichs reduziert wird.
Mhm. Und guten Schlaf können wir alle gut brauchen, also eine gute Sache. Herr Pastl, zum Schluss kommt für mich aber auch eine sehr, sehr wichtige Frage, und zwar für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie kann ich denn als Privatperson in diese grünen Anleihen der Voestalpine investieren?
Grundvoraussetzung ist einmal, dass jeder ein Wertpapierdepot hat, auf das er die Anleihen kaufen kann. Wie er es dann kauft, ist dann abhängig, ob er bei einem Online-Broker sein Wertpapierdepot hat, bei einer Bank hat. Das ist dann alles möglich. Er kann entweder in der Zeichnungsfrist kaufen, das ist eben, sind die ersten 5 Werktage ab der Emission der Anleihe. Hier wird garantiert von den Banken, dass der Kurs sich nicht verändert. Ab dann beginnt die Anleihe an der Börse zu handeln und es kann sich der Kurs ändern. Und kann dann aber am sogenannten Sekundärmarkt an der Börse gekauft werden. Es wird eine Notiz in Wien, sicherlich auch Frankfurt, Stuttgart und anderen Börsen geben, wo man einen Auftrag geben kann.
Vom Spatenstich über die Rohstoffbeschaffung bis hin zur Finanzierung wurden in der aktuellen Episode alle bisherigen Themen rund um Green Tech Steel nochmals für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammengefasst. Das war die 28. Folge von My Podcast mit vielen Aspekten rund um Green Tech Steel, Österreichs größtes Klimaschutzprogramm. Zu den Themen rund um die Wasserstoffproduktion wird es demnächst eine detaillierte Folge zu den Projekten Hy4Smelt und H2Future Follow-up am Voestalpine Standort in Linz geben. Falls Sie noch kein Abonnent sind, folgen Sie unserem Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, gerne auch die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie eine Erinnerung, sobald es eine neue Folge gibt. Die nächste Episode von My Podcast erscheint in einem Monat.
Voestalpine. One step ahead. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.